Und darum beten wir dich an und darum wollen wir auf dich hören. Und wir bitten dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst. Komm, Heiliger Geist, öffne unsere Herzen und öffne mir den Mund, dass ich deine Worte rede, so wie du es möchtest. Amen. Ja, ich lade euch herzlich ein, mit mir eure Bibeln aufzuschlagen, und zwar Johannes 21. Eine bekannte Geschichte, Johannes 21. Und da lese ich mit euch die Verse 1 bis 19. Johannes 21, 1 bis 19. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Amen. gewohnte Szene. Wir haben es mit routinierten Fischern zu tun, auch wenn sie vielleicht ein bisschen eingerostet sind. Sie waren 3 Jahre nicht mehr im Job. Und dann heißt es, in dieser Nacht fingen sie nichts. Damit geht die Geschichte los. Mit dem Mangel. Mit der Fruchtlosigkeit. Sie tun das, was sie richtig gut können und haben überhaupt keinen Erfolg. Und dann steht da dieser Mensch am Ufer, der erstmal nicht so klar zu erkennen ist. Das bleibt so ein bisschen mysteriös. Und fragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Weiß nicht, ob das dann spöttisch klingt oder ob die irgendwie denken, oh Mann, was will der jetzt noch? So, wenn du irgendwas reparierst und dann steht einer und sagt, geht wohl nicht. Aber ich glaube, Jesus fragt das gar nicht anklagend. Aber ich glaube, Jesus begegnet uns auch immer wieder so in Situationen, wo wir so mit leeren Händen da sind wie die Jünger. Kinder, habt ihr nichts gefangen? Er steht da nicht anklagend und sagt, habt ihr das immer noch nicht gecheckt? Kriegt ihr das immer noch nicht auf die Reihe? Und er erwartet, und es ist auch nicht die Zeit für Erklärungen von Seiten der Jünger, die sagen einfach nur nein, oder? Sie antworten ihm nein. Was soll man da auch groß sagen? Ja, irgendwie schlechtes Wetter, Tiefdruckgebiet, dann fliegen die Fische tiefer oder keine Ahnung. Irgendwelche Ausreden. Also, kennst du das, wenn du was nicht auf die Reihe gekriegt hast, dass du dann 1000 Erklärungen hast, warum das auch gar nicht gehen konnte? Vielleicht auch im Dienst für Jesus? Ja, die Leute sind halt nicht bereit und es ist ja auch Fußball-WM, da haben die Leute anderes im Kopf und keine Ahnung. Oder irgendwelche Beschönigungen ist doch gar nicht, du hast eine Evangelisation geplant und kein Mensch ist gekommen. Sagst du, ja, aber wir hatten eine tolle Gemeinschaft unter den Mitarbeitern und es war wirklich irgendwo eine tiefe Zeit. Wir hatten gute Gespräche. Anstatt dass man sagt, ja, okay, das hat nicht geklappt, was wir vorhatten. Jesus ist nicht anklagend, aber er ist offenbarend. Er legt immer wieder den Finger in die Situation und sagt, wie es ist. Er spricht es offen an. Er erlaubt uns nicht, uns drumherum zu drücken. Und die Reaktion, die gefragt ist, ist dann auch ein offenes Bekenntnis. Zu sagen, nein, Herr, wir haben nichts. Und vielleicht kommt dir die Situation bekannt vor. Mir kommt die sehr bekannt vor. Dass ich sagen muss, ja, ich komme mit leeren Händen zu dir. Ist nicht, guck mal, Jesus, was ich hier Tolles gebaut habe, bist doch echt froh, dass du mich hast. Sondern immer wieder neu, müssen wir sagen, leere Hände. Wir sind in diesem Gebetsprozess drin, wir hatten die Gebetswoche, die Fastenwoche. Und da war das, ich glaube, die beste Haltung, mit der wir kommen konnten. Und das Fasten verstärkt das dann noch. Hast du nicht nur leere Hände, sondern noch einen leeren Magen. Also, hey, ich habe wirklich nichts. Ich habe noch nicht mal mehr große Reserven. Ich habe nichts. Wir haben hier tolle Ideen, wir haben ein tolles Angebot vielleicht für Gemeinderäume, aber wir haben es nicht. Wir können es nicht. Wir brauchen, Herr, ich brauche ein Wunder. Das kann ja ein bisschen, weiß nicht, wie der Satz für dich klingt. Als du Gott sagst, Herr, ich brauche ein Wunder. Das kann ja ein bisschen anmaßend klingen, nach dem Motto, jetzt mal ein bisschen schnell, Gott, du musst jetzt mal Wunder tun. Wir haben ja keine Ansprüche, aber es kann auch verzweifelt klingen oder einfach ernüchtert. Wenn hier irgendwas passiert, dann durch ein Wunder Gottes. Und ich glaube, das ist eine gute Haltung. Und ich freue mich über neues Leitungsteam, mit dem wir durchstarten wollen in der Gemeinde. Ich freue mich über neue Impulse, über neue Motive, über neue Ideen. Und erwarte da Großes, aber erwarte Großes von Gott. Nicht von uns. Ja, ich denke, das sind gute Leute, die Gott uns gezeigt hat jetzt. Wir sind das Ältestenteam und wir haben begabte Mitarbeiter in der Gemeinde an vielen Stellen. Aber das Wunder, was wir brauchen, kommt vom Herrn. Und das ist gut, wenn wir mit offenen Händen vor ihn kommen, mit leeren Händen. Und ich freue mich auf die Zeiten auch im Ältestenteam, wo wir vor ihn kommen und zuallererst ins Gebet gehen. Sagen, Herr, wir brauchen dich. Komm du. wirke du. Wir haben nichts gefangen. Aber du hast Mittel und Wege. Und auch in dieser Situation hier bei den Jüngern am See von Genezareth hat Jesus Mittel und Wege. Und man muss das immer wieder sich in Erinnerung rufen, dass hier der Zimmermann ist, der den Fischern zeigt, wie man Fische fängt. Und er gibt eine seltsame, einfache Anweisung. Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und man kann sich fragen, wie viel Sinn das eigentlich ergibt. Also linke Seite, rechte Seite. Ich habe euch mal so ein Boot mitgebracht. Also man hat am See von Genezareth so ein Bootsskelett gefunden und das dann rekonstruiert, wie das damals die Fischerboote aussahen. Also das wird dann The Jesus Boat genannt. Das ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass das ausgerechnet das war. Aber so sah so ein Boot aus. Das war so 2,30 Meter breit. Und wenn ihr jetzt vorstellt, ein See, Wellen, das Boot wird hin und her geworfen, 2,30 Meter in der Breite, ob das Netz jetzt 2,30 Meter weiter rechts über der Reling hängt oder 2,30 Meter weiter links. Denk mal, also lieber Jesus oder lieber unbekannter Fremder, der da am Strand steht im Morgengrauen. Erstens ist jetzt gar nicht mehr die Zeit, weil wir fischen nachts und jetzt ist ja schon Morgen. Und zweitens bringt es doch überhaupt nichts. Was soll das? Und das ist die Lektion. Ich meine, die hatten die Herausforderung, dass sie es noch nicht wussten, wer das ist. Petrus hatte vielleicht eine Erinnerung, weil der hatte ganz am Anfang seines Weges mit Jesus so eine ganz ähnliche Begegnung mit Jesus. Er sagte, Moment mal, irgendwie habe ich das schon, kennt ihr so Déjà-vus, ne? Irgendwie habe ich das schon mal erlebt. Da hätte es schon mal Klick machen können bei ihm. Wenn Jesus redet, sei es, dass er durch ein prophetisches Wort redet, sei es, dass wir sein Reden durch sein Wort hören, und das muss sich ja immer decken, dann ist das nicht der Punkt, wo wir dann sagen, das ist ja eine interessante Idee, die du da äußerst, Jesus, aber nach unserer Erfahrung ergibt es keinen Sinn. Oder das ist ja schön, dass du auch einen Beitrag hast, aber das ist überhaupt nicht logisch, was du sagst. Oder das hat umgekehrt, nee, wir machen es aber so, wie das früher geklappt hat oder wie das in diesem Buch hier, was ich gerade gelesen habe, geklappt hat oder bei anderen. Ja, es ist gut, von anderen zu lernen, es ist gut, aus Erfahrungen zu lernen, das nennt man Weisheit. Es gibt ganze Bücher in der Bibel, die sich darum drehen. Aber wenn Jesus redet, dann ist die angemessene Antwort, dass wir das tun, was er sagt. Ganz einfach. Es ist ja nichts, was ich nicht neulich schon mal gesagt hätte. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, wie er es hier auch zu Petrus sagt, dann heißt das, geh mir hinterher. Ist relativ simpel. Da heißt das, ne, ihr kennt diese Beispiele, vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt, wenn man durch sehr unsicheres Terrain geht, auf einem Geröllfeld in Bergen oder in einem Sumpf oder keine Ahnung, dass man am besten guckt, ja, dass man in den Fußspuren des Vorgängers läuft. Also wenn man weiß, dass der weiß, wo es lang geht, auf jeden Fall. Sagt wirklich in seinen Spuren, da weißt du, du bist trittsicher. Und das ist eigentlich Gehorsam. Ich sage, Jesus, ich bin in deinen Spuren unterwegs. Mach das, was du mir sagst und nicht irgendwas anderes, was mir gerade eingefallen ist. Und das ist der Ort, wo wir mit Frucht rechnen dürfen. Das ist der Ort, wo wir mit Segen rechnen dürfen. Nicht, dass wir uns den Segen durch Gehorsam irgendwie verdienen. Sagen, du hast jetzt dreimal gemacht, was ich gesagt habe, jetzt kriegst du eine Belohnung. Sondern es ist einfach der Weg dahin. Also wenn Jesus sagt, es gibt einen Schatz und du musst 100 Meter geradeaus gehen und dann zweimal rechts, zweimal links, einmal rechts. Wenn ich dann nicht gehorche, werde ich nicht an den Schatz kommen. Ganz einfach, weil da, wo ich dann lande, wenn ich andere Wege gehe, da ist der nicht. Versteht ihr? Es ist ganz simpel eigentlich. Das Gehorchen ist nicht immer ganz simpel, aber das Prinzip dahinter ist, glaube ich, ziemlich simpel. Und ich freue mich drauf, einmal mehr, dass wir miteinander im Hören auf unseren Herrn bleiben. Auch in der Zeit, die vor uns liegt. Dass wir ihn fragen, was ist denn die andere Seite des Bootes, die du uns zeigst? Was ist das andere, was wir tun sollen? Was sind die Schritte, die wir gehen sollen, auf denen du uns segnen willst? Wir haben einige Impulse in letzter Zeit, in den letzten Monaten bekommen. Wir glauben, Jesus hat schon ein paar Spuren gelegt, überhaupt bei diesem Thema Jesus folgen, mit dem wir uns die letzten Monate beschäftigt haben. Wir haben Impulse bekommen, die wir weiter vertiefen wollen, wo es darum geht, wie können wir als Gemeinde, wie können wir mit unseren Kleingruppen den Blick nach außen viel stärker gewinnen. Dass ja, und die Menschen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen, nicht so ein Randthema sind für ein paar Freaks, sondern das Thema für uns als Gemeinde werden. Wie können wir miteinander in Einheit vorangehen? Da hat ja, Jesus dazu sehr deutlich geredet. Und das wollen wir weiter verfolgen. Das Thema Einheit ist mir hier aufgefallen in dieser Geschichte. Da ziehen sie diesen großen Fischfang an Land. Und dann heißt es, obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Warum sagt Johannes das? Ich nehme das einfach mal als eine Verheißung. Jesus möchte dieses Netz erhalten, was geknüpft ist aus denen, die zur Gemeinde Jesu gehören. Dass auch wenn da ein großer Fischfang ist, auch wenn da eine große Ernte ist, ist dann nicht die Sorge, ist dann, oh, wenn es viele werden, dann wird es unpersönlich und dann kennt man sich nicht mehr und so weiter. Oder dann geht das irgendwie auseinander, aber wir dürfen erwarten, erbitten, dass das Netz nicht zerreißt. Dass wir in dieser Verbindung bleiben miteinander. Und es ist auch notwendig natürlich bei so einem Fischfang. Wenn das Netz reißt, dann geht auch der Fischfang verloren. Also so ein paar Spuren, glaube ich, hat Jesus uns gezeigt. Wir sind ja nicht seit gestern auf dem Weg mit ihm. Aber wir wollen weiter miteinander hören und die Schritte gehen, die er uns zeigt. Und miteinander meine ich jeden Einzelnen. Da bist du gefragt, einfach als einer, der Jesus, die Jesus nachfolgt. Da sind wir als Gemeinde miteinander gefragt. Da sind wir als Ältestenteam gefragt. Was ist die rechte Seite des Bootes oder die linke oder welche auch immer, vorne, hinten, was du für uns hast? Lass uns da im Hören bleiben. Und dann gibt es dieses Privatgespräch hier zwischen Jesus und Petrus. Also stell mir vor, die haben gegessen und dann sagt Jesus zu Petrus, komm, wollen wir mal eine Runde drehen. Bisschen Verdauungsspaziergang, aber nein, ich habe vorher noch mal zu dem Fischfang, zu dem Netz, zu den vielen Fischen. Ich nehme diesen großen Fischfang hier als Verheißung für uns. Weil Jesus sagt es zu uns, seinen Jüngern, immer wieder. Er schaut nicht auf den harten Boden, wie wir das so gerne tun, sondern schaut doch auf die Felder, sie sind reif zur Ernte. Ich will euch eine große Ernte geben. Ich will für euch sorgen. Und Jesus ist es, der dafür sorgt, noch einmal mehr. Ist euch das aufgefallen? Sie kriegen diesen tollen Fischfang. Auf die Frage hin, ursprünglich habt ihr nichts zu essen. Dann gibt es diesen Fischfang und dann kommen sie an Land. Und was finden sie dann? Ein Feuer mit Fischen und Brot. Denkt man so, ja toll, jetzt haben wir hier extra noch mal weitergearbeitet und du hast schon Fische. Hättest aber sagen können, wo hatte der die her? Jesus ist der, der uns übernatürlich versorgt. Und trotzdem sagt er dann, bringt mir von den Fischen, die ihr gefangen habt. Denkt an die Speisung der 5000. Sagt Jesus nicht, na, ihr kriegt das eh nicht hin und klatscht zweimal in die Hände und plötzlich Tischlein deck dich oder so. Sondern er sagt, ja, was habt ihr denn? Bringt mal von dem, was ihr habt. Und übrigens, das, was ihr habt, das habt ihr auch von mir. Ist hier bei diesem wunderbaren Fischfang ganz deutlich. Aber alles, was wir haben, ist ja das, was wir empfangen haben. Aber damit will ich euch segnen, damit will ich andere segnen, dass andere was davon haben. Und dann dieses Gespräch mit Petrus, der sich vielleicht die ganze Zeit beim Essen gefragt hat, wie geht das jetzt weiter mit Jesus und mir? Habe ich noch mal eine Chance? Kann er mich denn noch gebrauchen? Nachdem er dreimal Jesus verleugnet hatte. Und dann kommt Jesus und sagt, komm, wir müssen mal reden. Das kommt jetzt. Die Standpauke. Petrus, du hast mich so enttäuscht. das wird nichts mehr. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du denkst, ja, ich weiß, Jesus hat mich früher gebraucht und da waren tolle Zeiten, aber irgendwas ist schiefgegangen in meinem Leben oder ich habe mich entfernt oder ich habe irgendwie Mist gebaut und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich noch brauchbar bin für ihn. Ich bin ja schon so und so alt oder ich habe schon das und das jetzt durch oder ich habe die und die Krankheit. Da nimmt sich Jesus bestimmt jemand anderes, Jüngeres, Neueres. Und Jesus fragt Petrus nicht, was hast du alles drauf? Jetzt erzähl mal, was du jetzt gelernt hast. Und dann gucken wir mal. Er sagt auch nicht, hast du es jetzt endlich kapiert? Wirst du das auch nie wieder tun? Versprichst du, dass du mich nie wieder so enttäuschen wirst? Fragt er nicht. Er fragt ihn noch nicht mal, tut es dir eigentlich richtig leid? Ist dir das aufgefallen? Ja, hast du denn offiziell Buße getan? Nicht, dass wir nicht Buße tun sollen. Aber er hat Petrus gesehen, als er bitterlich geweint hat, damals im Hof. Gar nicht so lange her eigentlich, nur ein paar Wochen her, im Hof des Hohepriesters. Aber er stellt ihm nur eine Frage. Und die dreimal. Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Ist ja kein Zufall, ja. Dreimal hat Petrus ihn verleugnet, dreimal fordert Jesus ihn zu diesem Bekenntnis heraus. Sagen, ja, Herr, ich liebe dich. Petrus wird von Mal zu Mal ein bisschen kleiner, habe ich so den Eindruck. Am Anfang fragt Jesus übrigens, hast du mich lieber, als die anderen mich haben? Und Petrus noch ganz in dem alten Ding, ja klar. Dann nochmal, hast du mich lieb? Ja, hast du mich lieb? Und Petrus wird traurig und sagt, Herr, du kennst doch mein Herz. Du weißt es besser als ich selber, was mit mir los ist. Aber da ist doch Liebe für dich. Ich denke an diesen Vater, der ausruft, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das reicht. Weißt du, das reicht. Jesus sagt nicht, naja, also beim dritten Mal war ich so halbwegs überzeugt, wir probieren das gleich nochmal. Oder kommen in einem Jahr nochmal wieder irgendwas. Er sagt, weide meine Schafe. Ich gebe dir diesen Auftrag. Ich bestätige den Auftrag, den ich dir schon gegeben habe. Ich will dich in meiner Familie haben und ich will dich in meinem Team haben. Und du hast es nicht vergeigt. Du bist weiter dabei. Und ich werde Großes mit dir machen. Und die Basis ist diese Liebe, die wir haben. Letzte Woche haben wir über Johannes 15 hier gesprochen. Ja, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe. Und wir haben gesagt, die Liebe des Vaters, das ist der Boden, in dem unser Dienst für ihn wurzelt. Und wenn unser Dienst für ihn in irgendwas anderem wurzelt als in dieser Liebe, dann wird das Ganze irgendwie giftig, schädlich sogar. Aber er schenkt uns diese Liebe und er wünscht sich, dass wir die Liebe erwidern und darin können wir ihm dienen. Darin können wir uns ihm hingeben. Jesus erwähnt dann noch den Märtyrertod von Petrus. Ja, jemand anders wird dich binden, dich führen, wo du nicht hin willst. Aber das ist Teil von deinem Dienst für mich. Wir sagen ja, wir sprechen immer davon, dass ich Jesus mein Leben gegeben habe irgendwann. Und es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, was das eigentlich heißt, dass ich mein Leben jemandem gebe. Dass ich selber loslasse und sage, so, jetzt ist dein. Jetzt kannst du damit machen, was du willst. Mein Leben ist tatsächlich in deiner Hand. Und Petrus hat Jesus bis zum Schluss gedient mit weiteren Stolperdrähten in seinem Leben. Es gibt da einen Konflikt mit Paulus, wo Petrus irgendwo abgewichen ist von einem guten Weg, aber er hat wieder die Kurve gekriegt. Die Legende erzählt, dass er am Ende dann fliehen will vor der Verfolgung und sich irgendwie drücken will. Und Jesus begegnet ihm nochmal. Ja, Quo Vadis, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Wo bist du, wo gehst du hin? Und Petrus kehrt um und gibt sein Leben nochmal ganz bewusst zum allerletzten Mal in die Hände von Jesus. Und wenn du hier bist oder wenn du diese Predigt irgendwo anders hörst, gilt es für dich. Jesus fragt dich, liebst du mich? Liebst du mich? Und er sagt, ja, dann bleibe in dieser Liebe. Oder komm in diese Liebe. Lass dich beschenken mit meiner Liebe. Das steht immer am Anfang. Und dann diene mir. Dann gib dich mir hin. Das ist das Beste, was du machen kannst. Meine Hände sind der beste Ort für dich. Und Vers 19, folge mir nach. Und ihr Lieben, es ist ein Vorrecht, dass wir gemeinsam auf dem Weg mit Jesus sein dürfen. Es ist ein Vorrecht, auch für mich mit dieser Gemeinde, dass wir gemeinsam Jesus folgen dürfen. Und es ist ein Vorrecht, dass wir das auch mit dem neuen Ältestenteam gemeinsam tun können. Jesus fragt, liebst du mich? Und Jesus sagt, folge mir nach. Amen.